Swisslearn, der Podcast. Corporate Learning weitergedacht. Mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.
Hallo und herzlich willkommen an alle, die in ihrem Urlaub unseren Podcast Neues Lernen hören oder ihn vielleicht mit in den Urlaub noch nehmen, hier in Baden-Württemberg, wo wir ja sind, auf dem Haufe Campus. Fangen ja jetzt gerade erst die Schulferien an. Wir sind da ja deutschlandweit immer sehr spät dran. Insofern, wir freuen uns, wenn ihr in der Folge reinhört, denn es wird der Start in eine kleine Sommerpause von uns wiederum sein.
Genau, so eine kurze Pause gönnen auch wir uns und haben gedacht, dazu passt doch jetzt für die Urlaubszeit sehr gut eine Lernreise. Und es war auch für uns ein sehr besonderes Gespräch, weil wir jetzt jemanden zu Gast hatten, der bzw. die, das können wir ja schon mal verraten, auch aus dem Journalismus kommt und wir uns natürlich über sozusagen auch unsere eigene Profession unterhalten haben.
Ja, unser Gast passt wirklich perfekt in diese Folge, denn es ist eine Journalistin, die selbst oft auch auf Reportagereisen geht und uns auch davon berichtet, wo da die Herausforderungen und auch ihre Lernerfahrungen waren.
Genau, es war auch sehr spannend, weil es sind keine Reisen so ins Nachbarland, sondern wirklich auch in entlegene Länder, von denen man vielleicht nichts gehört hat. Aber jetzt verraten wir mal, um wen es eigentlich geht. Die Rede ist nämlich von Anne Backhaus. Sie ist eben Journalistin, Reporterin und auch Dozentin unter anderem an der Akademie für Publizistik in Hamburg. Und wir haben eben über ihre Reisen gesprochen, über ihre Reportagen, über das journalistische Handwerk und eine Sache, die dabei besonders wichtig ist, nämlich die Kunst des Zuhörens.
Das Allerwichtigste ist, Vertrauen aufzubauen. Und das ist auch was, was mir insofern total wichtig ist, weil ich auch möchte, dass mehr Menschen vertrauen können. Das ist auch was, was Menschen spüren, wenn es einem wirklich wichtig ist und wenn man sie ernst nimmt. Und ein wichtiger Teil davon ist immer auch zuhören. Und das klingt so simpel, aber das begegnet mir zum Beispiel auch in vielen Kursen, wie wenig man dann doch zuhört. Also wir achten auf sehr viele Dinge, während wir uns unterhalten. Und da ist es gar nicht so leicht, auch noch zuzuhören und wirklich zu hören, was jemand sagt. Und darüber vielleicht auch mitzukriegen, wie fühlt sich die Person? Was deutet die Person vielleicht an? Wo würde sie vielleicht gerne noch mehr erzählen? Macht das aber gerade gar nicht. Und ich kann quasi so im übertragenen Sinne ihre Hand nehmen und nochmal nachfragen und mehr erfahren, weil sie es auch mitteilen wollen.
Ja, ich fand, die Kunst des Zuhörens ist uns in dem Gespräch gut gelungen, weil wir beide auch sehr fasziniert waren einfach ja, von ihren Erfahrungen, die sie so berichtet hat. Und dann würde ich sagen, dürft ihr auch teilhaben und auch die Kunst des Zuhörens jetzt ausüben.
Genau, stimmt. Hervorragende Überleitung. Insofern ab ins Gespräch.
Gespräch.
Heute bei uns im Podcast Neues Lernen mal wieder mit einer schönen Lernreise. Sehr schön, dass du heute dabei bist, virtuell wie meistens bei uns. Hallo, liebe Anne.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Du bist, glaube ich, im Moment gerade in Hamburg, aber sonst viel unterwegs. Wo kommst du denn gerade her oder wo gehst du denn gerade hin nach dem Podcast?
Ja, das hast du richtig zusammengefasst schon. Ich bin tatsächlich viel unterwegs, besonders gerne am Jahresanfang, wo es in Hamburg so ein bisschen garstig ist. Und an diesem Jahresanfang war ich in Spanien, also erst auf Teneriffa und dann in Madrid.
Und aber alles für die Arbeit, das heißt, du hast recherchiert vor Ort oder was hast du gemacht?
Ich mache das halb-halb. Also ich mache auch ein bisschen frei. Das wäre jetzt total gelogen zu sagen, ich sitze da jeden Tag 8 Stunden am Rechner. Aber ich lege mir immer feste Arbeitstage fest, an denen ich dann wirklich vor Ort arbeite. An anderen Tagen habe ich dann auch frei. Also wie hier ja auch am Wochenende oder so. Das ist mir schon wichtig.
Du fährst ja sozusagen zweigleisig. Du bist sowohl Dozentin an der Akademie für Publizistik in Hamburg als auch eben Journalistin. Bist du denn im Moment gerade, in welcher Rolle bist du denn im Moment mehr unterwegs?
Das variiert tatsächlich immer. Ich zögere jetzt so ein bisschen, weil ich jetzt gerade gedanklich meinen Kalender der nächsten Woche durchgehe. Aber im Moment ist es relativ ausgewogen. Also ich würde sagen so halb-halb tatsächlich. Dann gibt es aber auch immer noch einen Anteil, den ihr jetzt, glaube ich, gar nicht so auf dem Zettel habt und der für unser Gespräch vielleicht auch nicht so wichtig ist, aber ich fotografiere auch noch oder mache zwischendurch frei Filme. Also diesen Anteil gibt es auch, der manchmal mit reinspielt, aber im Moment kann man, glaube ich, ganz gut sagen, so halb schreibend oder fürs Radio und halb dann als Dozentin.
Brauchst du denn diese Abwechslung, dass du mal recherchierst und schreibst, mal eben fotografisch oder mit der Kamera unterwegs bist und mal mehr in der Lehre bist? Ist das irgendwie, oder ist es eher so aus einem Zwang gekommen auch, dass man das begleitend noch eine andere Erwerbsquelle vielleicht braucht, dass man das ein bisschen diversifiziert? Also ist das so Abwechslung nötig?
Also ich fürchte, ich brauche das. also brauchen ist natürlich sehr stark, aber irgendwie ist es auch so stark. Also ich mag das unheimlich gerne, sowohl inhaltlich breit aufgestellt zu sein, als auch in den Feldern, in denen ich arbeite. Ich habe mir schon oft gewünscht, dass das nicht so wäre. Also es ist ja gerade als freie Journalistin kann es unheimlich super sein, wenn man jetzt die Expertin ist für das eine Thema. Also wenn ich jetzt die Nachhaltigkeitsexpertin wäre und all meine Texte dazu wären und all meine Interviews und so, dann würde ich vielleicht auch einfacher für bestimmte Sachen gefunden werden, denke ich mir so. Das ist in meiner Fantasie. wäre ich dann vielleicht noch buchbarer. Und ich bin aber tatsächlich eher eine Generalistin. Das heißt, ich interessiere mich für sehr viele verschiedene Dinge und ich mag auch diese tatsächlich auch körperliche Abwechslung. Also es ist ja ein großer Unterschied, ob ich jetzt eine große Geschichte, eine große Reportage an meinem Rechner schreibe und dafür irgendwie 3 Tage mich in meinem Büro einschließe und sitze und denke, oder ob ich mit der Kamera durch die Gegend laufe und wirklich wie so eine Art Ausdauersport, so 8 Stunden, die nach oben halte, mich nach unten knie und filme oder was auch immer. Ich bin da sehr aktiv. Also ihr merkt schon, das ist für ein großer Unterschied. Aber mir bringt diese Unterschiedlichkeit total viel Spaß und ich bin auch froh, dass ich mir die erhalten habe. Das ist jetzt durchaus auch nicht selbstverständlich. Also mir wurde am Anfang meiner Karriere sehr oft gesagt, ich müsste mich jetzt für eine Sache entscheiden. Also ich könnte nicht schreiben und Video machen und auch noch fotografieren. Das wäre total bescheuert. Das ginge einfach nicht. Es war natürlich eine ganz andere Zeit. Damals haben wir auch, also ich rede jetzt so vor 25 Jahren ungefähr, wurde einmal noch gesagt, so ja, Video und Internet ist irgendwie alles, war alles total merkwürdig. Das muss ich euch nicht erklären, dass sich das natürlich grundlegend geändert hat. Aber ja, schon damals habe ich alles gemacht und hoffe zum Glück auch dran festgehalten für mich.
Das heißt dann aber auch alles gleichmäßig Leidenschaften. Du kannst jetzt nicht sagen, das ist deine größte Leidenschaft.
Ich glaube, die größte Leidenschaft ist schon irgendwie auch alles zusammen. Also weil es geht ja darum, was zu produzieren und das in die Welt zu bringen. Und es geht für mich auch darum, Geschichten zu erzählen. Und im besten Fall mache ich ja nicht einfach irgendwie so drauf los, sondern habe schon eine Idee davon, was für eine Geschichte ich erzählen möchte. Und dann weiß ich auch, wie ich die denn am besten erzählen könnte. Und es ist schon so, dass ich mir manchmal wünschen würde, vielleicht auch, oh, diese Geschichte, die wäre eigentlich toll, wenn ich die einfach in einem langen, ausgeruhten Text erzähle. Aber wenn es dann so in mir nagt, dass ich denke, ja, das könnte ja auch ein toller Film sein, eigentlich wäre hier was viel wichtiger ist, auch noch das zu sehen oder das in mehreren Teilen zu erzählen oder eben auf eine ganz andere Art, dann kann ich das schwer ignorieren. Also ja, das große Gefällt darüber ist Geschichten erzählen und da gibt es dann eben verschiedene Spielarten.
Das ist ein super Stichwort. An Geschichten erzählen wollen wir mal ein bisschen dranbleiben. Die eine Frage ist, du hast ja jetzt auch gesagt, du interessierst dich für viele verschiedene Themen. Wie kommst du denn zu den Themen, über die du dann Geschichten erzählen willst?
Das werde ich tatsächlich häufig gefragt und immer wieder muss ich zögern mit der Antwort, weil es gibt nicht diesen einen Weg. Also es gibt viele verschiedene Wege, zu einer Geschichte zu kommen. Es gibt auch den ganz wunderbaren Weg zum Beispiel, der jetzt am unsexiesten ist. Ich fange vielleicht mit dem an. Da ruft mich jemand an von der Redaktion und sagt, hier, darüber hätten wir gerne Text. Magst du den nicht schreiben? Ja, das ist jetzt nicht meine Wahnsinnsheldengeschichte, wie ich zu dem super Thema gekommen bin. Aber ich freue mich darüber natürlich, weil jemand an mich gedacht hat und weil ich so auch zu Themen komme, an die ich von alleine vielleicht nicht gedacht hätte. Und die ich dann aber spannend finde und wo ich mich reinarbeiten kann. Sowas mag ich total gerne. Ich mag ganz generell sehr gerne mich in Themen einarbeiten, mit denen ich mich noch nicht auskenne. Ich glaube, das ist so diese Neugier, die Journalisten immer vor sich hertragen. Also so als die große Fähigkeit, die man so haben muss im Beruf. Und die habe ich durchaus auch. Dann gibt es den Weg, dass ich, und der kommt auch sehr häufig vor oder bei vielen meiner Geschichten, ich weiß nicht, ihr kennt doch dieses sogenannte Aha-Erlebnis, oder?
Mhm. Ja.
Also diesen Moment, ja, wo man denkt so, wow, so funktioniert es. Und ich habe oft diesen Hä-Moment. Also, dass ich so da sitze und denke so, hä? Wieso ist denn das so? Das verstehe ich nicht.
Kann ich sehr gut nachvollziehen. Der kommt dann kurz vorm Aha-Effekt, im besten Fall.
Im besten Fall kurz vorher, manchmal auch sehr lange vor dem Aha-Effekt. Aber für mich ist dieser Hä-Moment bei vielen Geschichten entscheidend. Und tatsächlich hat er mir auch schon zu ganz tollen Recherchen verholfen. Also die vielleicht eindrucksvollste Recherche, die ich da euch beschreiben könnte, war eine Reise nach amerikanisch Samoa. Das ist eine Insel zwischen eigentlich Neuseeland und Hawaii. Also sehr, sehr weit weg. Es war eine unfassbar lange Reise, die ich für Reportagen gemacht habe. Und wie bin ich zu der Geschichte gekommen? Ich habe irgendwann einfach so eine Nachrichtenmeldung gelesen, dass dort die dicksten Menschen der Welt leben. Und dann, jetzt wisst ihr, was kommt, habe ich gedacht, hä?
Warum?
Stimmt das denn da? Ah, wo ist überhaupt amerikanisch Samoa? Habe ich den noch nie gehört. Dann, das ist total klein, wieso leben denn da die dicksten Menschen der Welt? Und dann als nächstes, wie komme ich da hin, wie kann ich das jetzt rausfinden? Das war sozusagen der Anstoß. Und das geht eben auch in kleiner. Das war jetzt eine sehr weite Reise, aber das geht auch für natürlich Berichterstattung in Deutschland oder so. Oder auch ganz im Lokalen. Aber das ist so ein ausschlaggebender Moment, definitiv. Hä? Warum?
Das bleibt mir jetzt auf jeden Fall hängen. Und jetzt würde mich interessieren, wenn wir noch mehr als 25 Jahre zurückgehen, ob diese Inspiration und auch diese Neugier für Geschichten und dahinter zu blicken, hey, warum ist das so? Ob du sagen könntest, dass das schon früher bei dir der Fall war? Also hast du gerne Geschichten zugehört, wenn andere sie erzählt oder vorgelesen haben? Hast du als Kind schon vielleicht viele Ideen gehabt und wolltest sie irgendwie aufschreiben oder in Gedanken, in Geschichten packen? Vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen in deine Welt als Kind und ob da Geschichten schon eine Rolle gespielt haben.
Definitiv. Also Geschichten haben immer eine große Rolle für mich gespielt. Als Kind habe ich sehr viel gelesen und ich habe auch sehr viel so auf dem Teppich gesessen, gespielt und dabei Kassetten gehört. Also mit Vorliebe die drei Fragezeichen, aber auch diverse andere Geschichten, Hörgeschichten sozusagen, aber eben auch, ich habe immer viel gelesen. Und ich habe auch selber geschrieben. Ich habe aber nicht so das gehabt, dass ich jetzt als Kind schon mir lange Reportagen oder so selber ausgedacht hätte, das nicht. Ich habe mit meinem besten Freund so im Grundschulalter, da haben wir Radiosendungen aufgenommen und uns auch dafür Geschichten ausgedacht. Ich habe letztens so eine alte Kassette davon wiedergefunden. Das war sehr lustig. das definitiv. Und aber ich würde sagen, dass damals, also als ich wirklich Kind war und Jugendliche war, dass damals für mich jetzt nicht so eine Neugier an erster Stelle stand, sondern vielleicht eher so eine, vielleicht eine Krawalligkeit. Also, ich wollte halt gerne was machen und also beim Radio war es irgendwie toll, Quatsch zu machen. Dann, so als ich zum Schreiben gekommen bin, das war tatsächlich, weil ich unsere Schülerzeitung blöd fand. bei uns am Gymnasium und dann habe ich eine neue gegründet und dann wurde die erste Ausgabe auch sofort irgendwie verboten und wir hatten als Hauptthema Mobbing und dann hat tatsächlich, haben wir den, ich glaube, oh Gott, jetzt muss ich mich wirklich hart erinnern, das war der unser Französischlehrer, der damals dann sich geäußert dazu, dass, dass er sich von der Schulleitung gemobbt fühlt. Und wir haben also einige Lehrer dazu bekommen, zu sagen, wie sie sich gemobbt fühlen an der Schule. Und das sollte dann irgendwie nicht veröffentlicht werden. Und die Ausgabe hat sich natürlich super verkauft. Also das ist ja klar. Und da wurde so der erste journalistische Ehrgeiz so richtig geweckt, weil ich gemerkt habe, so toll, man kann ja irgendwie, ja, wirklich was damit machen. Also wenn Leute einem ihre Geschichte erzählen und wenn man Menschen zuhört, was ihr Problem ist. Und dann kann jemand was dagegen haben. Und dann kann man das einfach trotzdem veröffentlichen, weil man das wichtig findet. Und das war so der erste Funke, würde ich sagen. Und da spielt Neugier natürlich mit rein, aber es war durchaus auch eine Krawalligkeit.
Und wenn wir da mal dranbleiben, wie wurde dann aus dem Funken auch Realität? Also hat sich dann dieser Berufswunsch für den Journalismus auch irgendwann für dich abgezeichnet? Oder bist du erstmal in dein Studium gestartet, ohne konkret zu wissen, wo das am Ende hinführt?
Beides. Also, ich habe kurz nach dieser Schülerzeitungsgründung und so habe ich beim Buxtehuder Tageblatt angefragt, ob ich da nicht als freie Mitarbeiterin arbeiten könnte. Da war ich 15, das weiß ich noch so genau, weil die gesagt haben, ich darf das mit 15 auf gar keinen Fall, ich bin irgendwie zu jung. Und dann durfte ich aber doch, nachdem ich die auch echt sehr genervt habe, dass ich das unbedingt will, und dann durfte ich für die Jugendseite schreiben, die gab es immer samstags. Und dann habe ich so das erste Jahr für die Jugendseite geschrieben und dann später, als ich alt genug war, in den Sommerferien und so, über sehr viele Schützenfeste berichtet und Sportvereine und so auf dem Land. Und das war schon so der Start, also dann sozusagen, um Geld zu verdienen in der Schulzeit, habe ich das gemacht. Und dann habe ich mein erstes Schulpraktikum gemacht bei Gruner und Jahr und bei der damals Brigitte Young Miss. Das fand ich toll, ich war ein Riesenfan von Zeitschriften immer. Gruner und Jahr, also wir erinnern uns jetzt zurück, ich muss leider sagen, es waren die 90er, da waren da die ganzen großen Hefte halt, ne? Also so die für Frauen und die Frauenpublikation, so die Brigitte, dann eben die Brigitte Young Miss, das war für die jüngere Generation, dann der Stern, Geo, und es war für mich wahnsinnig toll, da überhaupt in dieses Verlagshaus zu laufen und da zu sein und das zu machen. Und genau, danach habe ich, also nach dem Abi habe ich verschiedene Praktika gemacht und war habe auch mein erstes Fernsehpraktikum gemacht, damals bei RTL Nord in Hamburg. Und so ganz klassisch Anfang der 2000er, 3 Monate unbezahlt, nur einen einzigen Tag frei in 3 Monaten. Und ich fand es aber total toll. Und war danach finanziell ruiniert, aber ich fand es toll. Aber habe mich danach auch entschieden, jetzt tatsächlich doch zu studieren. Und dann eben auch so eine Fächerkombination zu studieren, die mit Journalismus gar nichts zu tun hat.
Mhm. Ich habe es mir aufgeschrieben. Französische Sprache und Literatur, Gender Studies und Psychologie auf Magister. Und würdest du sagen, das war auf jeden Fall sinnvoll für dich, auch für deine jetzige Arbeit?
Ja, ist immer die Frage, was ist sinnvoll? Also es ist jetzt nicht so, dass ich bei meiner jetzigen Arbeit andauernd denke, wow, zum Glück habe ich dieses französische Literaturseminar besucht. Also das definitiv nicht. Aber diese ganze Phase des Studiums war total wertvoll. Und also ich würde sagen, von dieser Kombination, also am meisten wertvoll für meine tägliche Arbeit, waren tatsächlich die Gender Studies. Die waren damals ganz neu in Hamburg und die waren so toll, fand ich, weil sie fakultätsübergreifend waren. Und das heißt, ich konnte in jeder Fakultät Kurse besuchen. Und ihr ahnt es schon, weil ich mich ja für so viele Sachen interessiere, hat mir das halt besonders viel Spaß gebracht. Also ich fand das halt total toll, dass ich sowohl am Therapiezentrum für Suizidgefährdete vom Universitätsklinikum in Hamburg Kurse zur Gender Studies belegen konnte, als halt auch am historischen Seminar. Und so einfach einen wirklich breiten Eindruck bekommen habe von diversen auch gesellschaftlichen, Phänomenen, und was mir sicher auch so einen Grundstein gelegt hat für meine Arbeit heute, dass, wenn ich ein Thema habe, das ich bearbeite, schon immer überlege, so, ja, ist es denn wirklich so einfach, wie es jetzt hier aussieht? Oder hat es vielleicht noch einen anderen Grund? Oder wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass wir uns verhalten, wie wir uns verhalten? Oder dass wir denken, dass natürlich muss das so sein. Muss es denn wirklich natürlich so sein? Oder hat es vielleicht auch andere Ursachen? Und das ist so eine Art zu denken, die in diesem wunderbaren Gender Studies Studiengang damals in Hamburg, ich würde sagen, mir auch das Studium gerettet haben, weil die anderen Fächer waren schon viel schulischer und viel enger, so in dem, was man belegen muss und wie man es machen muss
Und als das Studium dann geschafft war, wie ging es dann weiter auf dem Weg in den Journalismus?
Ich habe parallel zum Studium immer größtenteils journalistisch gearbeitet oder zumindest in Betrieben gearbeitet, wo viele Journalisten waren. Warum formuliere ich das jetzt so? Also ich war zum Beispiel lange im Archiv von Spiegel TV als Werkstudentin, als studentische Hilfskraft und habe also die Spiegel TV-Sendung archiviert und verschlagwortet und geschaut. Also nicht journalistisch gearbeitet, aber natürlich mit mein Verständnis für journalistisches Arbeiten ausgebaut. Und später war ich dann, bin ich zu Spiegel Online und war auch dort Werkstudentin und habe dann auch als Werkstudentin schon angefangen, journalistisch zu arbeiten und die ersten Videos zu produzieren. Und die haben mich dann tatsächlich direkt übernommen nach dem Studium.
Möchtest du eingreifen, Christine? Sie möchte eine Frage stellen. Sie hat geatmet. Ich habe es gehört.
Ich auch. Ich auch. Immer ein bisschen auf, wer so welche Fragen in welche Richtung stellt. Und manchmal kann ich es dann nicht an mich halten, dass ich auch mal wieder dran bin.
Nein, ich wollte so ein bisschen nachhaken. Das wäre aber eigentlich auch, glaube ich, deine Frage noch gewesen, ob es nie diesen Moment gab, wo du gesagt hast, du zweifelst daran, ob der Journalismus eben der richtige Weg ist, weil es klingt alles so, es hat sich ein Stück weit ja auch von einem zum anderen ergeben, aber gleichzeitig hast du natürlich auch gezielt in dem Bereich eben immer Arbeit gesucht. Aber gab es das nie, dass du mal gesagt hast, ich weiß nicht, soll ich jetzt da wirklich weitermachen?
Das gab es andauernd und das gibt es auch immer noch. Also ich bin glaube ich, eine große Zweiflerin. Ich glaube, das kommt vielen Geschichten zugute. Eben dieses Hinterfragen, ist das jetzt wirklich so, sehe ich das auch richtig? Also das ist dafür schon gut. Für mich selber ist es oft wahnsinnig anstrengend. Ich wieder denke, oh, oder sollte ich nicht noch? Oder wäre es nicht noch? ist es jetzt wirklich, also ich bin selten so ausgeruht, wie es dann jetzt vielleicht klar, aber ich will euch natürlich nicht nerven mit dem ganzen Gezweifel, was da noch so ist. Also ich habe letztens, ich überlege gerade, welche Kollegin das war, ich erinnere mich leider nicht, aber ich habe letztens so ein Video gesehen, das war auf Instagram und da hat eine junge Kollegin zusammengefasst, so wie hart sie dafür gekämpft hat, um im Journalismus zu arbeiten. Und hat irgendwie gesagt, so hier, ich habe die Praktika gemacht, unbezahlt, habe mir ein Auto angeschafft, bin dahin gefahren, ich wurde angeschrien und habe geheult, mir wurde gesagt, ich kann nichts und ich habe weitergemacht, ich habe das. Und sie hat das nicht heroisch gemacht, sondern sie hat diese ganze schwere Reise gezeigt und hat gesagt, sie hört jetzt auf oder sie fragt sich jetzt, ich weiß das Ende nicht mehr genau, sorry, aber sie hat sie auf jeden Fall am Ende gefragt, so ja, und sollte ich dann nicht einfach aufhören? Sollte ich es dann nicht einfach lassen? Ist es das denn irgendwie wert? Und ich konnte das extrem gut nachvollziehen, weil das ist ein anstrengender Beruf auf sehr, sehr vielen Ebenen. Das ist ein Beruf, wo man nicht, wo man die Bereitschaft haben muss, nicht feste Freizeit zu haben, So, also man hat halt nicht immer am Wochenende frei, man hat auch nicht immer abends frei. Es ist ein Beruf, der viel Verantwortung mit sich bringt. Es ist ein Beruf, wo wir inzwischen auch wahnsinnig viel angegriffen werden. Es ist ein Beruf, wo es darum geht, schnell zu sein, zuverlässig zu sein. Und noch viel mehr, was ich jetzt wahrscheinlich gerade nicht aufgezählt habe. Und das ist anstrengend und das nimmt einen auch mit. Und es ist gleichzeitig aber auch gar nicht so schwer, gar nicht so leicht da reinzukommen. Und also insbesondere als ich angefangen habe in den 90ern, davon kann ich natürlich am besten erzählen, weil ich jetzt gerade nicht anfange, aber damals war es halt so, alle wollten irgendwie in die Medien. Damals war es viel cooler auch noch, zu den großen Zeitschriften, zum Fernsehen, zu was auch immer zu gehen. Es gab ein ganz anderes Standing für Journalisten, so empfinde ich das zumindest. Und alle wollten dahin und es war immer diese Frage, wie kommt man denn dahin? Wie macht man das denn eigentlich? Und Christina, das ist wahrscheinlich das, was du gerade so empfunden hast, so ja, du warst da auf so einem Weg und immer hat sich das irgendwie so ergeben. Und so war das aber auch. Also es gab nicht den einen Weg. Ich habe dann da ein Praktikum gemacht und die fanden mich irgendwie super und haben gesagt, willst du nicht bleiben? Dann habe ich gesagt, so ja, mein Studium ist immer noch nicht fertig, dann konnte ich da aber so arbeiten. Also es hat sich wirklich viel so ergeben, aber auch, weil ich viel, richtig viel ausprobiert habe und richtig viel gemacht habe die ganze Zeit. Und das war auch immer anstrengend. In den 2000ern dann, und das war die Zeit, wo ich so richtig aktiv wurde, und auch in Hamburg mehr zu machen und mehr in Redaktionen zu arbeiten, und Ende der 2000er eben bei Spiegel Online, das war halt auch eine Zeit, was man heute vielleicht auch nicht mehr so präsent hat, wo eben das neu war, auch für das Internet zu schreiben, ja, und dafür zu produzieren und wo Teil dieser Anstrengung war, sich quasi noch zu rechtfertigen als Journalistin, dass man für dieses minderwertige Internet schreibt. Und da hatte viel des Zweifelns auch damit zu tun, okay, warum mache ich mir denn diese Mühe? Also ich sehe schon, das ist toll, ich glaube daran, dass das Zukunft hat, aber wir verdienen hier weniger Geld, wir werden belächelt, wir sind die Leute, die für halt die Magazine, die ich ja eigentlich toll fand und so, die da die großen Geschichten geschrieben haben, die haben immer irgendwie gedacht, die aus dem Internet, die können aber ja gar nicht so viel wie wir. Also auch das war definitiv Teil dieses Zweifelns und immer wieder zu sagen, okay, warum mache ich das denn eigentlich oder warum will ich das oder müsste ich nicht einen ganz anderen Weg einschlagen, um eine viel angesehenere Schreiberin zu werden oder sowas. Also auch das war dieser zweifelnde Prozess. So. Mhm.
Weißt du noch, was so mal eine große Online-Geschichte war, wo du dann vielleicht auch mal die Printredakteure mit überzeugen konntest, dass es jetzt auch wirklich gut war, das online zu bringen?
Ja, definitiv. Also eine der größten, die mir da sofort einfällt, ist eine Geschichte, die ich mit meinem tollen Kollegen Roman Höfner zusammen gemacht habe. Und zwar sind wir ein Jahr nach der Dreifachkatastrophe nach Japan gefahren. Ihr erinnert euch wahrscheinlich, da war dieses Erdbeben und dann die Tsunami-Welle und dann der Reaktor in Fukushima, der Schaden genommen hat. Und wir sind ein Jahr später hingefahren und sind die Küste entlang gefahren, wir waren in Tokio und sind die Küste entlang gefahren zu den Orten, wo ein Jahr zuvor die eindrucksvollsten Bilder aufgenommen wurden. Also wir hatten so die Idee, jeder hat noch Bilder im Kopf. Also es gab zum Beispiel, hat die New York Times einmal getitelt mit einem Bild von einer Frau, die am Boden kniet, neben einem Leichensack und so gen Himmel schreit. Und wir wollten die Menschen auf diesen Bildern finden, also den Bildern, die uns in Erinnerung geblieben sind, an den verschiedenen Orten und haben sie an diesen Orten, wo die Fotos aufgenommen wurden, wieder getroffen. Und sie haben eben ein Jahr später genau in diesem Ort erzählt, wie es ihnen ergangen ist, wie ihr Leben jetzt ausschaut, was sich verändert hat, wie sie zurückblicken. Und wir haben das in sehr eindringlichen Videos erzählt. Wir haben die Menschen also selbst erzählen lassen, sie sprechen lassen und haben da auch nicht drüber gesprochen. Also es gab nicht diesen Off-Text von uns, sondern es waren einfach ihre Geschichten in Videos. Und die haben wir eingebettet auf einer Karte, die ein japanischer Künstler mit Tinte gezeichnet hat, also einer Landkarte von Japan. Und dort waren die bunten und man konnte eben mit der Maus so über die Karte gehen und an den entsprechenden Orten sind dann diese Videos aufgegangen. Das war damals technisch auch eine unglaubliche Herausforderung für das Technikteam bei Spiegel Online. Ich denke da gerade an Hans Sayami, den Technikchef, der damals wirklich mit unendlicher Leidenschaft an dieser Flashkarte gebaut hat. Ich sage jetzt auch Flashkarte deswegen, weil man kann es leider nicht mehr angucken, weil es jetzt nicht mehr im modernen Internet sozusagen nicht mehr funktioniert. Aber das war definitiv eine Erzählweise und was wir so auf eine sehr besondere Art und Weise teilen konnten.
Wenn du jetzt von dieser Geschichte erzählst, frage ich mich direkt, wie machst du das, dass die Menschen vor der Kamera sich öffnen und ihre Geschichte erzählen?
Grundlegend ist es, glaube ich, das Allerwichtigste ist, Vertrauen aufzubauen. Das ist auch was, was mir insofern total wichtig ist, weil ich auch möchte, dass mehr Menschen vertrauen können. Also die Menschen, die sich mit mir unterhalten, und sei das jetzt für vor der Kamera oder auch einfach für einen Text, der dann im Print erscheint oder der online einfach als geschriebener Text erscheint oder wie auch immer, mir ist es schon wichtig, auf die aufzupassen. Ausgenommen sind da jetzt natürlich irgendwie, weiß ich nicht, Politiker oder so, denen man ja auch durchaus mal ans Schienbein treten kann, mit einer Berichterstattung. Aber wenn ich jetzt mit Privatpersonen spreche, denen was Schlimmes passiert ist, zum Beispiel wie im Falle von dieser Dreifachkatastrophe oder mit Menschen, die eine andere persönliche Geschichte teilen, dann ist mir das einfach sehr wichtig, dass die sicher sind und dass die sich auf mich verlassen können. Und ich glaube, das ist auch was Menschen spüren, im besten Fall, wenn es einem wirklich wichtig ist und wenn man sie ernst nimmt. Und ein wichtiger Teil davon ist immer auch zuhören. Und das klingt so simpel, aber das begegnet mir zum Beispiel auch in vielen Kursen. Also wenn ich selber jetzt Nachwuchsjournalistin oder auch Kollegin und so unterrichte, dann werde ich häufig manchmal so angeguckt, so ja klar, natürlich hören wir zu, das ist ja, wir müssen ja hören, es geht ja gar nicht anders, aber es ist immer wieder überraschend, auch so bei Interviewtrainings und so, wie wenig man dann doch zuhört. Wir sind ja auch als interviewende Personen, müssen wir auf so vieles achten. Ja, wir müssen daran denken, das kennt ihr beiden jetzt ja gerade sicher auch, haben wir jetzt alle Fragen schon behandelt, wer ist jetzt dran mit Sprechen, sitzt die Person, wenn es jetzt mit Kamera ist, sitzt die denn gut im Bild, funktioniert die Technik, wie lang darf das sein? Also wir achten auf sehr viele Dinge, während wir uns unterhalten und da ist es gar nicht so leicht, auch noch zuzuhören und wirklich zu hören, was jemand sagt und darüber vielleicht auch mitzukriegen, wie fühlt sich die Person, was deutet die Person vielleicht an, wo würde sie vielleicht gerne noch mehr erzählen, macht das aber gerade gar nicht und ich kann quasi so im übertragenen Sinne ihre Hand nehmen und nochmal nachfragen, ja, und das, was sie mir dahin hält, greifen und mehr erfahren, weil sie es auch mitteilen wollen. Also ihr merkt schon, das ist ein sehr umfassender Prozess.
Und wie stark hast du das selbst gelernt, eben, dass man Vertrauen auch schaffen muss und dass man zuhören muss? Oder inwiefern ist dir das auch irgendwie von Anfang an ein Stück weit intuitiv so gewesen, dass du es so gemacht hast? Also heute lehrst du es ja bewusst, darauf zu achten. Und wie bewusst war das bei dir von Anfang an?
Ich glaube, gar nicht so bewusst. Ein Teil ist sicher sowas, dass ich das vielleicht eh mache, aber ein großer Teil ist auch Tonbänder abhören und sich tierisch ärgern, weil man was nicht gefragt hat. Also da sitzen und denken so, Mann, wieso hast du da nicht nachgefragt? Und dann im besten Falle irgendwie so 5 bis 10 Minuten später sich selbst zu hören, wie man sagt, so, ja, Moment mal, Sie haben aber vorhin noch gesagt, da wollte ich nochmal drauf zurückkommen. Und denke so, ja, ich habe das gemacht. Aber leider auch sehr oft nicht diesen Moment zu haben, sondern nur den, Mist, ich habe es nicht gefragt. Also das ist auch ein schmerzhaft erlerntes Wissen. Definitiv auch das.
Und wie ist es dann, wenn du eben lehrst, hast du das Gefühl, ein großer oder der größere Teil ist Handwerkszeug oder vielleicht bewusst machen von vielen auch zwischenmenschlichen Prozessen, wie jetzt zum Beispiel im Interview? Oder würdest du sagen, der größere Teil ist dann am Ende doch auch Begabung oder auch Leidenschaft für den Journalismus? Also kannst du das irgendwie sozusagen in ein Verhältnis bringen, wie viel ist Handwerkszeug und wie viel ist einfach auch das, was die Menschen mitbringen?
Also ich bin mathematisch überhaupt nicht begabt und scheue mich jetzt wirklich vor Prozentzahlen. Ja. Damit kann ich euch nicht helfen. Aber also ein großer Teil ist definitiv Handwerk. Wirklich. Und das ist auch was, was oft leider vernachlässigt wird. Ja? Also damit meine ich junge Nachwuchsjournalistinnen, die mit Leidenschaft in ihren Beruf starten, anfangen in Redaktionen und dann aber gar nicht richtig ausgebildet werden, sondern erstmal eine Kollegin ersetzen, die jetzt irgendwie gerade ein Kind bekommen hat oder den Kollegen, der irgendwie krankgeschrieben ist für 3 Monate und einfach so voll reinspringen. Und es kann durchaus gut sein, auch voll reinzuspringen. Das habe ich auch häufig gemacht und als gut empfunden, weil man einfach sofort macht und viel lernt, während man es tut und sich auch wirklich viel über dieses Ärgern über Fehler lernen kann. Aber so eine grundsätzliche Ausbildung, und das erlebe ich auch immer wieder wirklich in diesen Basis-Volontärskursen, die ich gebe, die gehen ja über 4 Wochen und da haben wir den Anspruch sozusagen, möglichst viel an Basiswissen zu vermitteln, damit alle am Ende so auf dem gleichen Stand sind. Und ich kriege immer wieder das Feedback von allen am Ende der 4 Wochen. Ja, wir haben gedacht so, oh, das kann ich schon oder ja, das wird jetzt vielleicht auch langweilig an der einen oder Stelle, aber es war total toll, einmal diesen ganzen Input zu haben und auch einmal jetzt wirklich zu wissen, okay, das sind die Basics, auf die kann ich mich verlassen, die wissen alle anderen auch und aha, so geht das eigentlich und ich kann nicht nur irgendwie gefühlt, denke ich, das ist eine gute Nachricht oder eine gute Meldung, sondern ich weiß jetzt auch, warum. Ja, oder ich weiß jetzt auch, warum eine Geschichte sich toll liest und kann damit auch argumentieren in Zukunft oder auch meine Geschichten besser machen. Also das ist ein großer, großer Teil, der super wichtig ist. Es gibt aber auch diesen anderen Teil und da bin ich aber immer vorsichtig, also wenn es jetzt um die Leidenschaft geht oder auch, das hast du, glaube ich, gerade auch gesagt, diese Begabung, weil ich finde das immer ganz schrecklich, wenn ich von Jungen, insbesondere von Jungen, aber es gibt auch ein paar Ältere, die sich natürlich daran erinnern oder denen das immer noch gesagt wird, so, wenn Leute also zu hören kriegen, egal welchen Alters, machen wir es so, wenn also Kolleginnen und Kollegen, egal welchen Alters zu hören bekommen, du bist einfach kein richtiger Journalist, du bist einfach keine richtige Journalistin, du fühlst das einfach nicht oder so. Ich finde das wirklich schwierig, weil das da werden Leute und da wird auch die Zukunft, gerade bei jungen Kolleginnen und Kollegen, natürlich wird so die ganze Zukunft einfach so weggeschnipst mit so einer Aussage, so du hast es halt nicht drauf, du kannst noch so viel lernen, wie du willst, aber das wird mit dir nicht, so, du hast es einfach nicht drauf, so deine Schreibe ist nicht gut oder so, hieß es früher auch. Und weil Menschen können halt unterschiedlich funktionieren in verschiedenen Kontexten. Ja? Vielleicht stimmt das, dass eine Kollegin nicht gut Nachrichten schreiben kann, aber vielleicht wäre die eine tolle Podcasterin. Ja? Oder vielleicht wäre die bei einem Magazin besser aufgehoben als bei einem schnellen Online-Format. Weil das hat halt einfach auch sehr viel mit persönlicher Arbeitsweise zu tun. Es hat auch viel damit zu tun, was für ein Team ist da eigentlich? Wie wohl fühle ich mich mit meinen Kolleginnen und Kollegen? Kann ich zum Beispiel Fehler machen? Ja, ist das erlaubt, in meiner Arbeitskultur Fehler zu machen? Oder ist es eine Arbeitskultur, wo ich sofort angeschrien werde und heimlich auf Klo heulen muss? So, natürlich wachse ich da dann nicht. Also all das sind so Faktoren, die dazu beitragen. Und dann gibt es aber natürlich auch den super wichtigen Faktor und der ist sowas wie Leidenschaft oder wie diese Neugier, von der viele Journalisten sprechen. Für mich ist das eher so ein, also ich formuliere mir das immer eher als so ein Wollen. Und das ist auch was, was ich relativ schnell merke, wenn ich mit gerade mit so dem Nachwuchs arbeite, ist das jemand, der wirklich will, ist da eine Person, die Bock hat, so. Also die was machen möchte. Und das klingt jetzt auch so simpel, ähnlich wie mit dem Zuhören, aber oft sind es genau diese simplen Dinge. Ja, weil wenn es mich nicht interessiert, wenn ich nicht wirklich will, dann höre ich zum Beispiel auch nicht richtig zu. Dann sitze ich da und will irgendwie, keine Ahnung, gut aussehen oder was repräsentieren oder habe tausend andere Sachen im Kopf, aber nicht, ich interessiere mich halt nicht wirklich. Und ich glaube, das ist es, dass den Job machen wollen und sich aber auch wirklich interessieren. Das ist schon was, das kann man, glaube ich, nicht lernen. Das muss man dann schon mitbringen.
Das ist wahrscheinlich das, was hier in der Unternehmenswelt als Purpose immer hochgeflaggt wird. Also diese Art von Sinn oder Ziel, die man eben darin spürt. Und du hattest ja auch am Anfang gesagt, für dich war es auch sowas wie schon bei der Schülerzeitung zu merken, ich kann auch was damit bewirken, indem ich Geschichten erzähle, die sonst nicht gehört werden, die aber wichtig sind zu erzählen, weil sie eine gesellschaftliche Funktion haben oder eine Veränderung vielleicht leicht anstoßen können. Und ich würde quasi gerne noch mal einen Bogen schlagen auch. Wir haben jetzt immer mal wieder über diese Geschichten gesprochen, die du gerne schreibst, für die du Themen irgendwie suchst auf unterschiedlichen Wegen. Und jetzt hast du auch gerade gesagt, klar, zum Handwerkszeug gehört auch zu lernen, was macht denn eine gute Geschichte aus? Und das würde ich dich jetzt gerne noch fragen. Was ist denn für dich dann eine gute Geschichte?
Also ganz simpel ist eine gute Geschichte eine, die sich zu erzählen lohnt. Also wo es sich lohnt, dass wir uns dafür Zeit nehmen. Was für eine Geschichte, also mal ganz grob gesagt, die erste Frage, die da sein sollte, ist es ein starkes Thema? Ja? Ist es ein Thema, was Menschen interessiert? Ist es ein Thema, was ich auch erzählen kann? Ja, auf die Art und Weise, wie ich es erzählen möchte. Also wenn ich zum Beispiel für ein Printprodukt arbeite, ist das ein Thema, was sich gut erzählen lässt in einem Text. Und zu diesem gut erzählen lassen, da sind halt verschiedene Faktoren drin. Ja, also zum Beispiel bei einer längeren Geschichte, die so über ein paar Seiten tragen soll, ist es sehr wichtig, dass wir handelnde Personen haben, also spannende Menschen. Ja, denen wir folgen können bei dem, was sie tun, denen wir nahe kommen, die uns auch was zeigen können, was wir noch nicht wissen. Das heißt, also das ist unheimlich wichtig. Und dann gibt es natürlich handwerkliche Kniffe wie, keine Ahnung, wie recherchiere ich, wie komme ich an Details, wie komme ich an Szenen, wie schreibe ich die auf, wie kann ich lebendig schreiben, wie kann ich vielleicht eine Dramaturgie bauen, sodass ich, dass mir wirklich jemand über mehrere Seiten auch folgen mag in diesem Text, gerade wo die Aufmerksamkeitsspanne irgendwie ja nach diversen Studien von Menschen immer weiter sinkt, wo wir auch immer viel mehr noch zu konsumieren haben, ist es ja auch eine Herausforderung, Menschen dazu zu bringen, uns zu folgen, also die auch zu überzeugen, dran zu bleiben. Das sind tatsächlich all die so handwerkliche Faktoren, die es da gibt. Und dann gibt es eben auch noch eine weitere Variante oder einen weiteren Faktor, der ist dann sowas wie, ist die Geschichte vielleicht, überrascht die mich? Ist die auf eine Art und Weise erzählt, die ich so nicht kenne? Also ich persönlich mag zum Beispiel sehr gerne Texte lesen, wo ich die Stimme von einer Autorin oder einem Autor hören kann. Und ich finde es schade, dass das auch oft wegredigiert wird in vielen Redaktionen, weil das Texte durchaus besonders machen kann, wenn jemand auf die eigene Art und Weise erzählt. Dann finde ich natürlich auch toll, wenn Geschichten mal sich an überhaupt gar keine Regeln halten und nicht so erzählen, wie wir es dramaturgisch in Kursen gelernt haben, sondern sich was ganz Neues überlegen oder denken, es muss so erzählt werden. Ja, oder wenn sie einen besonderen Rhythmus haben, eine vielleicht große Dringlichkeit oder eine große Ausgeruhtheit, die am besten Fall natürlich zum Thema passt. Also ja, wenn es besondere Texte sind, die es uns einfach gar nicht so leicht machen, aufzuhören zu lesen.
Und wie die Hä-Frage so beantworten, oder?
Ja, genau, das kommt natürlich noch dazu. Die großen Hä-Fragen sollten Sie klären. Ja.
Jetzt hast du ja vorhin gesagt, ist natürlich schön, wenn du angerufen wirst und gefragt wirst, ob du diese oder jene Geschichte machen würdest. Andersherum musst du ja aber auch in den Redaktionen anrufen und sagen, ich hätte hier die Geschichte, wollt ihr die bringen? Bist du da auch schon oft gescheitert oder ist es eigentlich immer, wenn du dir sicher bist, das wäre was, dann kriegst du es auch durch?
Ich bin definitiv schon gescheitert. Man ruft ja leider auch nicht mehr an, sondern es ist jetzt, man schickt nicht mehr. Und wir alle kriegen so viele E-Mails und ich kann das auch wirklich den Kolleginnen und Kollegen gar nicht übel nehmen, aber manchmal kriegt man einfach keine Antwort. Und wenn man irgendwie eine schlechte Woche hat oder einen schlechten Tag, dann ist es auch, du kannst durchaus auch mühsam sein, dann nochmal nachzufragen und nochmal nachzufragen. Es gibt durchaus auch so unter freien Kollegen und so, ist das für viele ist es auch ein großes Ärgernis, dass so Redaktionen zum Beispiel nicht antworten oder gar nicht antworten. Also es wird jetzt häufig auch als Ghosting bezeichnet. Das finde ich geht ein bisschen weit so. Also das könnte ich jetzt für meinen Arbeitsalltag zumindest nicht so nennen. Ich habe es definitiv auch schon erlebt, dass ich Menschen, die mir sogar empfohlen wurden, so hey, schreib dem doch mal, die haben sogar Bedarf an Texten zu den und dem Themen, schreib dem doch mal. Ich geschrieben habe, habe keine Antwort bekommen, nochmal geschrieben, wieder keine Antwort bekommen, nochmal nett erinnert, nochmal nachgefragt, keine Antwort bekommen. Und das ist dann für mich aber auch so ein Signal, also wenn ich jetzt beim dritten Mal keine Antwort bekomme, dann frage ich jetzt auch nicht mehr nach. So, also das lasse ich dann auch, aber häufig habe ich dann da mal einfach an die Ressortleitung geschrieben und die wollten es dann doch haben. Und das ist halt auch so, keine Ahnung, wir kennen das ja alle. Vielleicht ist es ein Mensch, der gerade selber irgendwie zu viel um die Ohren hat oder aus irgendeinem anderen Grund nicht offen ist, irgendwie ein Thema von wem anders in eine Konferenz zu bringen. Oder, also da muss ja gar nichts Böses dahinter stehen. Man muss sich da aber schon gerade so als Freie sehr motivieren, dann dran zu bleiben. Ich habe aber auch oft genug festangestellt gearbeitet und auch da war es häufig so, dass Sachen nicht gewollt waren. Und ich glaube, auf eine Art ist das auch immer ein gutes Zeichen, weil eine Redaktion sollte ja auch eine Idee davon haben, was sie will und was nicht. Und ich finde, in einer guten Themenkonferenz wird ja nicht alles einfach nur durchgewunken, sondern da wird im besten Fall ja drüber nachgedacht, so okay, passt das zu uns? Wenn ja, auf welche Art und Weise? Wie können wir es erzählen? Wollen wir es haben oder nicht? Und wenn dann mal was nicht gewollt wird, kann das natürlich Aua sein, aber was man halt nicht machen darf, ist das dann wegschmeißen, wenn man wirklich dieses Gefühl hat, diesen starken Hä-Moment hatte oder diesen starken Drang, das auch wirklich selber rauszufinden, sondern man kann sich das ja durchaus auch aufheben und vielleicht manchmal ein paar Wochen später nochmal mit einem neuen Dreh versuchen oder, wenn man halt frei ist, auch durchaus einfach mal anderen Redaktionen anbieten. Ich habe das häufig gehabt, dass mir in einer Redaktion gesagt wurde, nee, das geht auf gar keinen Fall, das darfst du nicht machen, das geht nicht, vielleicht sogar, das ist ganz schlimm. Und in einer anderen Redaktion wurde das dann total bejubelt und der Text wurde wie irre geklickt und lief irgendwie ewig und super und toll und so. Da darf man sich nicht so, man darf sich davon nicht so einschüchtern lassen. Generell ist es aber so, dass inzwischen, weil ich jetzt einfach mehr Erfahrung habe, inzwischen das meiste relativ gut durchgeht, weil ich schon eine Idee davon habe, was wo wie gut stehen könnte oder natürlich auch Kolleginnen und Kollegen in den Redaktionen habe, mit denen ich oft zusammenarbeite, die dann auch wissen, dass sie sich bei mir drauf verlassen können, was da kommt und dass ich mir nicht irre.
Hast du vielleicht auch so ein Thema, wo du sagst, wenn ich mal so richtig Zeit habe und eben auch die Mittel bekomme, dann mache ich das. Also hast du sowas im Hinterkopf, wo du sagst, wo du vielleicht ein bisschen, wo du unbedingt mal machen willst, aber es gab einfach bisher nicht die Gelegenheit, dass du noch verfolgst. So.
Das gibt's schon, aber es gab eher die Gelegenheit nicht, weil ich die Zeit nicht hatte, weil ich viele andere Sachen gemacht habe. Und ich werde jetzt auch nicht verraten, was, weil das ist ja meins. Das wäre die Chance. Also,
wir schreiben ich alle mit. Ja.
Und sonst ist aber es größtenteils,
so aber wo man sagt, da will ich einfach mal dranbleiben, das nehme ich mir noch vor, das interessiert mich, aber es muss halt nicht sofort sein.
Definitiv. Und ansonsten ist es so, und das ist halt auch so Teil dessen, warum ich einfach wahnsinnig gerne als Freie arbeite. Und das, also das ist für mich ja selbst gewählt so, und dass ich eigentlich immer machen kann, was ich machen will. Also wenn ich was nicht mache, was ich gerne machen würde, dann hängt es eher damit zusammen, dass ich vielleicht noch nicht vorgeschlagen habe oder mir nicht genug Mühe gegeben habe oder so. Aber also ich habe mir da so ein sehr luxuriöses Arbeitsumfeld erarbeitet, wo ich schon sagen würde, ja, größtenteils kann ich alles machen, was ich machen will, und habe ich auch alles gemacht, was ich machen wollte.
Mhm. So, dann würde ich jetzt mal versuchen, mit Blick auf die Uhr, ich glaube, wir könnten uns noch sehr, sehr lange unterhalten, aber ich glaube, wir müssen so einen kleinen Abschlussbogen finden. Und jetzt habe ich so überlegt, in diesem Gespräch sind mir so viele Dinge hängen geblieben, aber so eine Sache würde ich gerne noch wissen, und außerdem will ich zeigen, dass ich zugehört habe.
Super, Julia.
Ja, oder? Danke. Nee, wir haben ja schon am Anfang drüber gesprochen, und du hast es ja auch klar so gesagt, es ist auch einfach anstrengend, und es klang jetzt eben ja auch nochmal an, gerade dann als Selbstständige muss man eben selbst schauen, wo kommen die Geschichten her, wo kann ich sie irgendwie unterbringen, wo werden sie gedruckt und gehört und gelesen. Und auf der anderen Seite habe ich noch was im Kopf, was ja auf eine Art auch nicht anstrengend ist, sondern auch was sehr Schönes, aber auch was ist, was man irgendwie tragen muss. Wenn Menschen dir eben Geschichten erzählen, die auch belastend sind, wo sie irgendwie vieles preisgeben, was vielleicht schwer zu hören ist, habe ich so insgesamt das Gefühl, man braucht schon auch ein dickes Fell, um eben diese beiden Faktoren auch auszuhalten, bei all dem, was es ja auch sehr erfüllend macht. Das will ich damit überhaupt nicht ausblenden, aber würdest du sagen, du hast dir dieses Fell auch mit der Zeit erarbeitet und es wird auch besser mit der Erfahrung? Oder kannst du das sowieso schon von deinem Typus einfach auch besser abfedern? Weil ich mir dann eben auch noch zusätzlich vorstelle, eben wenn man als Freie arbeitet, dann kommt man ja dann nicht ins Büro und da fangen euch einen vielleicht die Menschen auf oder man kann die Geschichten teilen, sondern man ist erstmal mit sich selbst und dieser Geschichte. Also vielleicht kannst du uns da noch so einen kleinen Einblick geben, wie das bei dir aussieht.
Also ich glaube, erstmal sind wir alle erstmal selbst mit der Geschichte. Also das eint, glaube ich, alle, die intensiv mit Geschichten anderen Menschen arbeiten, dass man damit irgendwie alleine zurechtkommen muss. Und sei es auch nur auf der Autofahrt nach Hause oder der Bahnfahrt oder so, das erstmal zu verpacken. Es ist definitiv eine Herausforderung. Ich glaube, du hast gerade sowas in der Art gesagt wie, sorry, wenn ich nicht richtig zugehört habe, doch ich. sowas in der Art gesagt wie, ob man sich da so was aneignet, dass das quasi einem nicht mehr so nahe kommt. Ich finde, die Herausforderung ist eher, sich anzueignen, dass es einem noch nahe kommen kann. Also, dass man halt nicht so eine, sorry für den Ausdruck, aber dass man nicht so eine Abgefucktheit entwickelt und einfach denkt so, oh ja, es ist jetzt wie die nächste Person, die mir etwas Schlimmes erzählt, weil es einfach der Job ist, weil wir Stress haben, weil so viele andere Faktoren da sind, sondern dass man sich eine Durchlässigkeit bewahrt, also dass man sich bewahrt, dass man aufmacht, obwohl man weiß, dass es einen kriegen kann. So. Und es sind auch, es ist jetzt eher nicht so, dass jetzt jede Geschichte einen gleich berührt. Oft sind es auch welche, mit denen man, wo man vorher vielleicht gar nicht so damit gerechnet hätte oder so. Das ist zumindest bei mir. Und wichtig ist definitiv, dass ich nicht in einem Interview sitze mit einer Person, die mir eine persönliche Geschichte erzählt, die mich so mitnimmt, dass ich da anfange jetzt zu weinen und der Person noch am Ende zur Last werde. Aber ich finde es nicht schlimm, wenn ich irgendwo wegfahre und mir jemand eine traurige Geschichte erzählt hat und ich traurig bin. Weil das ist ja was sehr Menschliches. Und ich glaube, dass das wichtig ist, dafür gute Geschichten zu erzählen, dass wir diese Menschlichkeit auch da sein lassen können. Und ich muss mich jetzt ja nicht als Mensch abstellen, nur weil ich Journalistin bin. Klar muss ich als Journalistin sicher tougher sein in einigen Situationen und ich muss auch, und das kann man vielleicht auch nicht lernen, und das kann ich sehr gut in so Krisensituationen extrem gut funktionieren. Also wirklich so umschalten und einfach machen. Und eben nicht weinen und eben nicht weggehen, sondern machen. Aber wenn es mich dann berührt, während ich das aufschreibe oder wenn ich wegfahre, halte ich das für was sehr Gutes. So. Also vielleicht mal als Beispiel, das ist eine der letzten Geschichten, die ich gemacht habe, die ist gerade in der Zeitschrift Marie Claire erschienen. Da habe ich über ein Mutter- und Kindhaus berichtet, eine Reportage geschrieben. Ich habe mehrere Tage dort mit Frauen verbracht in München in einem Mutter- und Kindhaus. Und dieses Haus nimmt Frauen auf mit ihren Kindern, die ihren Wohnraum verloren haben, also die sonst nirgendwo unterkommen können. Also nicht wie in einem Frauenhaus wegen extremer Gewalt, sondern wirklich, weil der Wohnraum fehlt. Und das war so eine Geschichte, wo man vielleicht so im ersten Moment denken könnte, wäre es nicht wichtiger, über ein Frauenhaus zu berichten, weil da geht es ja um Gewalt und das ist ein großes Thema in unserer Gesellschaft und das ist, das hat irgendwie vielleicht noch eine größere Tragweite oder das kann man viel anschaulicher noch beschreiben. Aber ich fand dieses Mutter- und Kindhaus so berührend, weil das eine ganz andere Strömung in unserer Gesellschaft zeigt, nämlich dass in vielen Städten inzwischen Wohnraum fehlt. Und dass dieser simple Fakt, es fehlt Wohnraum, dazu führen kann, dass Menschen, also die sehr angreifbar sind und denen leicht Schlechtes passieren kann, wie alleinerziehende Mütter mit kleinen Kindern auf einmal auf der Straße stehen können und nirgendwo mehr unterkommen können. Oder sie kommen bei Freunden unter und sind da aber auch nicht sicher und haben auf einmal häufig auch nicht durch eigenes Verschulden, einfach wirklich eine Lebenssituation, die für sie sehr, sehr schwer zu handeln ist. Und die Geschichten, die ich da gehört habe, haben mich unglaublich bewegt. Und mich hat total, also wenn ich so einen Punkt davon nennen müsste, dann wäre es die Scham, die viele Frauen hatten, die sich so geschämt haben, dass sie da jetzt wohnen und dass sie vielleicht in einer Einzimmerwohnung leben mit ihren beiden Kindern und denen nicht mehr bieten können oder was andere Eltern aus der Kita dazu sagen könnten und so, dass sie den Ort auch geheim halten, wo sie leben. Und dass diese Scham, die diese Frauen erleben, ist für mich die hat mich, glaube ich, auch so gekriegt, weil ich dachte, ja, wie gehen wir als Gesellschaft, wie gehe ich eigentlich in meinem Alltag mit Menschen um, die vielleicht nicht so leben, wie ich es von ihnen erwarte? Was machen wir alle vielleicht irgendwie falsch in unserem Zusammenleben? Wie können wir aufmachen? Wie können wir mehr mitfühlen für vulnerable Personen und auch noch mehr auf die zugehen und vielleicht auch mal Sachen ungesagt lassen und denen einfach aber einen Raum geben, die einfach da sein lassen? Also das sind so Aspekte von Geschichten und auch von Emotionen, die man dadurch lebt, die zwar vielleicht anstrengend sind, aber die auch ich für unheimlich wertvoll halte.
Jetzt fange ich gleich an zu weinen. Das hast du sehr, sehr schön erzählt.
Ja, wir sind jetzt irgendwie in so einem Moment, wo ich so den Podcast gar nicht so irgendwie abbrechen möchte. Deswegen stelle ich jetzt trotzdem noch eine Anschlussfrage, weil du gesagt hast, eben, man muss auch mal Sachen ungesagt lassen. Passiert dir das dann auch, dass du sagst, die öffnen sich jetzt so weit, dass du sagst, du musst du selbst eine Grenze ziehen, das kannst du jetzt so nicht erzählen in deiner Geschichte, da musst du sozusagen die Menschen, mit denen du gesprochen hast, ein Stück weit ja fast schon schützen?
Ja, definitiv. Also gerade wenn das Privatpersonen sind, das ist mit einer der wichtigsten Aufgaben, die ich für mich so habe.
Beispielhaft die Grenze, wo du sagst, das kann man nicht erzählen. Also jetzt nicht nur, dass man nicht den ganzen Namen sagt oder so, sondern wirklich inhaltlich.
Wenn ich merke, dass die Person sich damit schaden würde, und zwar auf eine Art, die mit der Geschichte gar nichts zu tun hat. Mhm. Man kann leicht so in Versuchung geraten, da wird einem was erzählt, weißt du, so ein juicy Detail, wo man denkt so, oh, das ist voll lustig oder das ist total krass oder das wird sich als Überschrift voll gut klicken, yay. Und es hat aber eigentlich, wenn man ehrlich ist, gar nichts vielleicht mit der Geschichte zu tun oder es bringt die Person halt wirklich in eine Bredouille, die in keinem Verhältnis dazu steht, wie doll sich jetzt ein Text klickt.
Wie hoch ist denn dein Vertrauen darin, dass es jetzt sozusagen noch so weitergeht, wenn wir an künstliche Intelligenz denken, wenn wir daran denken, dass inzwischen ja fast jeder ein Sender sein kann, im Sinne von mal hier schnell ein Video für TikTok, LinkedIn, ohne das Handwerk erlernt zu haben. Wie viel Vertrauen hast du in die Zukunft des Journalismus?
Ich finde das richtig schwer zu beantworten, weil ich will das maximale Vertrauen in die Zukunft des Journalismus haben. Also ich halte auch Journalismus für so essentiell wichtig für uns alle, dass es einfach wirklich tragisch wäre, wenn es ihn nicht mehr gibt. Ich mache mir aber Sorgen und ich glaube, es wäre auch einfach dumm, sich keine zu machen. Also ich mache mir Sorgen einfach, weil es nicht mehr so viele Leute gibt, die Journalistin oder Journalist werden wollen. Warum? Weil es unfassbar viele Hürden in diesem Beruf gibt, weil die Bezahlung schlecht ist, weil es immer mehr Angriffe gibt auf Journalistinnen und Journalisten, weil der Stress enorm ist, also alles, was wir ja schon so ein bisschen behandelt haben oder in Teilen. Ich kann denen das wirklich nicht verdenken, aber es gibt einen Nachwuchsmangel, den ich für bedrohlich halte. Es gibt auch einfach finanzielle Probleme in vielen Redaktionen, was bedrohlich ist. Es gibt KI, die sicherlich bedrohlich ist. Es gibt all diese Sender und Senderinnen, von denen du sprachst, Christine, die auf eine Art auch bedrohlich sind, obwohl ich da auch oft denke, das sind ja auch Leute, die was wollen, die was machen, die was teilen. Und wenn man mal diese ganzen Fake News und so dabei rausrechnet, die meine ich natürlich nicht, aber die Leute, die, weiß ich nicht, die irgendwie ihre YouTube-Videos machen oder ihren TikTok-Kanal haben und irgendwie ihr Fachgebiet teilen oder so, das kann man ja eigentlich nur begrüßen. Das ist ja toll. Und dafür muss man auch offen sein, weil das ist ein bewegliches Feld, in dem wir sind. Und ich werde nicht den Fehler machen, wie die Leute früher so, oh, online, was ist das denn, voll schlimm. das zählt nicht. Also diese neuen Formen sollten wir sicher auch umarmen. Aber ich mache mir definitiv Sorgen. Ich habe die große Hoffnung, dass das, worüber wir ja sprachen, nämlich diese Menschlichkeit, die sich im besten Fall ja im Journalismus findet, dieses ich rede mit jemandem und erfahre etwas Neues, weil ich mit einer Person spreche, weil sich jemand öffnet, weil eine Person vielleicht vertrauen kann oder uns eine Geschichte verrät, die vielleicht eine persönliche Geschichte ist, aber die für die Gesellschaft am Ende viel bedeutet, das ist halt was eine KI nicht kann. Und ich hoffe sehr darauf, dass das erhalten bleibt. Das ist was zwischen Menschen passiert. Das ist was ich in meinem Arbeitsalltag immer wieder erlebe. Und das ist für mich auch die Magie des Journalismus, den ich mache, dass ich irgendwo hinfahre und jedes Mal, wenn ich auf eine Recherche fahre, ist was anders. Also als ich es mir vorgestellt habe, erfahre ich was Neues. Ist die Situation vor Ort nicht so, wie ich sie mir am Schreibtisch ausdenken kann? Erzählen mir Menschen was eine andere Lebensrealität ist, die mich auf eine so zutiefst menschliche Art und Weise bereichern kann, wie das sich keine Maschine mir jetzt zurechttippen könnte.
Ich finde, das ist wirklich jetzt ein ganz geniales, schönes Schlusswort. Wir hatten schon öfter Podcasts und ich freue mich immer, wenn sie enden mit dem Stichwort Menschlichkeit. Auch wenn es darum geht, mit KI zu lernen und wie sich da unser Arbeitsalltag ändert, bin ich immer froh, wenn unsere Gäste zum Schluss kommen. Da bleibt auch noch was vom Mensch übrig. Insofern vielen, vielen Dank, dass du uns auch so viele menschliche Einblicke gegeben hast und zu Gast warst bei uns im Podcast.
Ja, vielen Dank. Ich danke euch. Ich danke euch sehr. Es war ganz toll mit euch.
Also ich muss ja sagen, ich finde, die Folge hat jetzt als
für uns Zuhörende eigentlich nochmal gezeigt, wie toll unser Job ist. Weil ich mir schon wieder gedacht habe, klar, die Anne lebt das journalistische Dasein auch nochmal anders als wir mit ihren krassen Reisen und Berichten. Aber es hat eben gezeigt, sobald man irgendwie einen Hä-Moment hat oder einen Fakt, den man irgendwie spannend und vielleicht gleichzeitig auch irritierend findet oder ein Gespräch, bei dem Themen aufkommen, die einen interessieren, dann kann man sagen, das ist jetzt ein Thema, das ist eine Geschichte und da versuche ich jetzt mal noch mehr Informationen zu sammeln, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Und eben, es ist die einzigartige Möglichkeit, mit Menschen nochmal anders ins Gespräch zu kommen und eben was zu erfahren in einer vertrauensvollen Atmosphäre. Also ich finde das schon eigentlich ziemlich cool, auch wenn man sich das jetzt nochmal so anhört.
Und, aber eigentlich ist es ja nicht nur auf den Beruf des Journalisten, der Journalistin beschränkt, sondern wir haben ja auch gerade in der aktuellen Ausgabe von Neues Lernen einen Artikel über Neugier drin.
Stimmt.
Und dass man das, dass das ja eine wichtige Eigenschaft ist innerhalb von Unternehmen, um Dinge auch einfach mal voranzutreiben, indem man halt die Sachen nicht einfach hinnimmt, sondern dann auch nach einem Herr mal kurz nachrecherchiert und eben nachfragt, wie ist es denn? Ja. Oder geht es auch noch anders? Oder von daher finde ich das ein relevantes Thema, das eigentlich alle betrifft. Und natürlich wäre das Schönste für die Personalentwicklung, wenn es dann auch jedes Mal direkt einen Lernprozess auslöst.
Genau. Und es ist ja ein Doppelter für diejenigen, die quasi dieser Geschichte oder der Fragestellung nachgehen, aber dann auch für alle anderen, die die Ergebnisse mitbekommen und das Nachlesen, nachhören können, wie auch immer. Insofern würde ich sagen, wir kommen jetzt auch mal zu unserer Checkout-Frage, die ja im Prinzip auch eine Reflexionsfrage immer sein soll. Manchmal ist sie auch einfach ganz offen, so was wie, worauf hast du jetzt noch Lust?
Aber ich würde mich auch immer noch total freuen, wenn ich dich mal kurz unterbrechen darf, wenn wir auch mal vielleicht von euch, liebe Hörenden, neue Checkout-Fragen zugeschickt bekommen, weil wir irgendwie gemerkt haben in letzter Zeit, es scheint sich zu wiederholen oder nicht alle Checkout-Fragen, die uns so einfallen, sind wirklich passend. Vielleicht habt ihr mal eine tolle Checkout-Frage.
Genau, aber
uns.
Jetzt habe ich eine ganz tolle
Idee. Ja, dann sag mal. Ja.
Checkout.
Christina, wann war dein letzter Hä-Moment?
Mein letzter Hä-Moment. Ich habe das ja schon auch häufiger, zumal ja irgendwie eben Neugier so ein Stück weit zu unserem Berufsprofil gehört. Ich habe aber ehrlich gesagt in letzter Zeit festgestellt, dass ich schon auch oft diesen Griff zum Handy habe und dann sage, ich gucke mal kurz nach. Und dann ist es eben doch so oft, dass man dann eine schnelle Antwort bekommt. Und wenn mir das reicht, dann ist die schnelle Antwort aber auch schnell wieder vergessen. Mhm. Und nur wenn da dann nochmal was ein Hä nochmal nachfolgt, dann gehe ich auch tiefer rein. Aber im Endeffekt ist es auch bei, ich meine, auch bei Themenvorschlägen, die wir auch mal von extern bekommen und ich weiß nicht sofort, um was es genau bei dem Thema geht, dann ist es ja auch so ein Startpunkt in die Recherche schon rein, dass man mal überlegt, ach ja, und dann gibt es ja noch eine Studie und dann liest man hier und dort rein und dann sagt man, ja doch, wäre ein Thema.
Es ist ja auch super spannend, weil wir heutzutage ja unsere Hä-Momente viel schneller aufklären können. Natürlich ist die Frage, welche Art, wenn man jetzt Gespräche mit Menschen führen muss dafür, die betroffen sind, ist noch was anderes. Aber wenn es eben so Begriffe sind oder Phänomene oder Fakten, dann kann man so viel schneller irgendwie eine Information bekommen. Insofern dürfen es ja auch fast mehr Hä-Momente sein, weil man einfach ganz schnell an Wissen kommt.
Was war denn dein Hä-Moment?
Kann ich ganz klar sagen. Ich war gestern beim Pub-Quiz, 4 Runden, A8 Fragen und ungefähr bei 95% der Fragen hatte ich einen Hä-Moment. Aber das ist die Stärke einer großen Gruppe. Jeder darf auch zu einer hohen Prozentzahl Hä-Momente haben. Wenn ich aber 1-2 Fragen beantworten kann, die sonst keiner weiß, läuft es ja trotzdem ganz gut.
Ja, aber dann ist es ja auch fast schon langweilig, wenn man beim Pub-Quiz wirklich die Antwort kennt. Also die meisten Fragen sind ja so gestellt, dass man sie sich zusammen erarbeiten
auch
kann,
das,
die Antworten.
Ja, auch das, aber manche Fragen weiß man entweder oder man weiß sie nicht. Also das ist einfach so. Aber genau, ich hatte gestern doch sehr viele Hä-Momente. Noch nie gehört.
Gut, und ich glaube, wir haben noch genug Hä-Momente, um noch ganz, ganz viele Podcast-Folgen zu füllen.
Ich glaube auch.
Von daher, wie gesagt, am Anfang, wir machen eine kleine Sommerpause, aber dann geht es dann auch im September weiter. Und dann gleich mit vielen Folgen, denn wir werden auf der Zukunft Personal Europe in Köln mit einer Podcast-Box vor Ort sein und haben schon sehr, sehr viele Podcasts geplant, die wir dann live streamen, vor Ort führen. Wer also vorbeikommen möchte, kann einfach zuhören oder eben sich auf den Social-Kanälen zuschalten.
Ganz genau. Also ich glaube, das wird eine sehr taffe und spannende Woche. Und bis dahin wünschen wir euch natürlich noch einen schönen Urlaub. Und wenn ihr dabei aber trotzdem noch Input braucht, obwohl wir natürlich absolut dafür sind, dass ihr euch erholen könnt, aber das schließt sich ja nicht unbedingt aus. Jeder erholt sich auf andere Art und Weise. Also wenn ihr noch Input braucht zum Thema Personalentwicklung, Lernen, Leadership, dann schaut in unsere aktuelle Ausgabe rein auf neues-lernen.org, auf unseren LinkedIn Kanal oder schaut einfach mal durch die App.
Ja, bis dahin wünschen wir euch auch viele Hellmomente und bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.
Tschüss.
Neues Lernen, der Podcast. Corporate Learning weitergedacht mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.